Alleine 40 Podcast.
Der Podcast vom 041 Kulturmagazin.
Kuku.
Hallo.
Für die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, das ist nicht die Stimme von der Desi, eine normale Co-Hostin, die hier amigs bei diesem Podcast dabei ist, sondern eine neue Stimme. Wem gehört die Stimme?
Ja, ich bin der Pascal Zeder. Ich bin heute eingeladen worden von dir. Ich bin freier Journalist und Redakteur. Früher beim 041 gsi, dort die Online-Redaktion geleitet. Und ich schreibe ab und zu noch über Kulturszene, vor allem zu Luzern. Und jetzt auch im letzten 041 habe ich eine Geschichte gemacht zum Thema Kultur in der Energiekrise. Und das ist jetzt auch ein bisschen das Thema von dem Podcast.
Genau, weil das ist heute leider verhindert. Und dann, das Thema ist schon gestanden, Energie und Kultur. Und wir haben uns überlegt, wer können wir da einladen? Und so sind wir auf dich und du hast den Artikel geschrieben, das passt super. Bist du schon ein bisschen Experte über das Thema?
Ja, aber Experte würde ich nicht sagen. Ich habe jetzt bei der Recherche auch gemerkt, es ist noch sehr früh. Man kann sagen, es ist Mitte Dezember, wenn wir den Podcast aufnehmen. Es ist noch nie so schlimm mit der Energie oder einfach noch nie so spürbar. Also es gibt weder Einschränkungen bis jetzt, noch gibt es also ja, von Netzabschaltung ganz zu schweigen. Also es ist ja eigentlich noch nie prekär. Bis jetzt hat der Bund einfach zum Sparen aufgerufen und die Institutionen gehen alle eigentlich noch relativ gelassen damit um. Was aber nicht heisst, dass sie nichts machen.
Genau, weil der Appell, der ist ja schon um und uns interessiert jetzt heute, wie zwei Institutionen mit dem Appell umgehen, auch wie sie mit Zukunftsszenarien würden umgehen. Und für das machen wir uns jetzt auf den Weg von dieser Stube hier, wo wir noch am Tee trinken sind, in die kalte Eishalle, oder so stelle ich es mir zumindest in der Eishalle vor, und treffen dort Bruno Galli. Er ist im Vorstand vom Hockeyclub Luzern und im Marketing aktiv.
Genau, mit dem dort ist Nathalie Brunner, Geschäftsleiterin vom Neubad. Ja, und sie kommt eben auch im Artikel vor. Und ich bin sehr gespannt, was sie sagen.
Genau, herausfinden wird man es erst, wenn wir dort sind. Darum machen wir uns doch langsam auf den Weg. Wir befinden uns jetzt in der Eishalle Luzern. Es ist nicht so kalt, wie ich gedacht habe. Bruno, du tust uns hier den Raum zur Verfügung stellen. Wer bist du und an was für einem Ort sind wir hier?
Also das regionale Eiszentrum ist eigentlich eine wichtige Sportstätte hier in der Stadt Luzern. Da trifft sich auf der einen Seite Curler, Hockeyspieler und die Eisprinzessinnen vom Eisclub. Wir sind vom HC Luzern hier Mieter, fast Dauermieter, das ganze Jahr durch. Und mit unseren 180 Nachwuchsspielern, unseren Aktiven, wo wir weitere etwa 100 Spieler haben, plus eine Mannschaft, die in der ersten Liga spielt, der obersten regionale Liga, sind wir hier fleissig dran. Und meine Aufgabe hier beim Hockeyclub Luzern ist der Bereich Marketing und Kommunikation, wo ich da leite und schaue, dass da die verschiedenen Kommunikationskanäle da richtig kommuniziert wird.
Nathalie, und wer bist du?
Ja, also ich wiederhole meinen Namen noch. Ich bin Nathalie Brunner, ich bin die Geschäftsführerin vom Verein Netzwerk Neubad. Wir sind ein Kulturhaus, ein Kulturzentrum in Luzern an der Birekstraße, 10 Minuten vom Bahnhof entfernt. Wir sind ein multidisziplinäres Haus mit verschiedenen Sparten, ein Mehrspartenhaus. Bei uns gibt es Gastronomieveranstaltungen und das sogenannte Netzwerk. Wir sind ein Haus der offenen Kulturen, das ist unser Leitsatz, und wir pflegen Diversität und Vielfalt, wollen ein niederschwelliges oder bieten niederschwelliges Kulturangebot an. Wir vermieten, wir haben aber auch Eigenveranstaltungen, machen Co-Produktionen. Das geht vom Keller, wo wir einen Club betreiben, mit Konzerten und Partyveranstaltungen über das ehemalige Becken, also so Schwimmhalle, die natürlich jetzt ohne Wasser funktioniert. Also wir sind eigentlich auch ein ehemaliges Sportzentrum, wenn man das so sagen darf. Allerdings seit 2013 betreibt der Verein mit ungefähr 1000 Mitgliedern eben das Neubad. Und ja, ich würde sagen, kommt vorbei und erlebt das, weil es ist schwer, alles in Worte zu fassen, was im Neubad passiert.
Ihr habt jetzt die Vielfalt für euren Betrieb beschrieben. Wo braucht ihr überall Energie?
Gut, ich starte mal. Ja, beim Hockeyspielen ist das so eine Sache. Es braucht relativ viel Energie. Einerseits haben wir die Eisproduktion, wo wir doch gehörig Strom brauchen, um eigentlich die Kompressoren zu betreiben, die ja recht komplex sind. Via Ammoniak, das Glykol durch den Boden durchschießen, respektive über ein Rohrsystem der Boden gekühlt wird. Auf der anderen Seite haben wir Luftfeuchtigkeit, die in der Halle nicht allzu hoch darf sein, auch nicht zu tief. Und die Luftfeuchtigkeit wird reguliert über eine Klimaanlage, im weitesten Sinn über Gas. Das sind so ein bisschen die Hauptteile. Klar gibt es natürlich dann in der Garderobe, braucht man Duschen, Warmwasser aufbereitet, das ist klar. Man braucht ein bisschen Licht. Das sind so ein bisschen die Hauptenergiequellen, die hier angezapft werden.
Ja, und im Neubad?
Ja, im Neubad geht es natürlich auch nicht ohne Energie und die bereiten vor allem eines Kosten. Im Winter müssen wir heizen. Wer das Neubad kennt, eben wie schon anfangs erwähnt, wir sind ehemaliges Schwimmbad, städtisches Schwimmbad in einer Zwischennutzung. Und das heißt, die komplette Anlage, die im Haus vorhanden ist, ist einerseits überdimensioniert für den Betrieb, den wir als Kulturbetrieb, das heißt, laufende Kosten sind sicherlich Heizung und alles, was zusammenhängt mit Veranstaltungen, aber auch Vermietungen, weil die ehemaligen Garderoben, aber auch die ehemalige nicht schwimmenden Halle, also das Kinderschwimmbecken, das sind Coworking Spaces und Ateliers, die wir vermieten zu günstigen Preisen, auch da eben das niederschwellige Angebot und auch das will beheizt werden und das sind riesige Räume. Dann kommt natürlich auch der Pool, sogenannte Pool dazu, mit 9 Meter Höhe, Raumhöhe und wenig isolierten Fenstern. Das Gebäude wurde 1968 gebaut und eröffnet und zu den damaligen Standards halt auch quasi ja, betrieben. Und na klar, also der Betrieb ist unglaublich teuer. Also wir reden da von über 200.000 Franken pro Jahr und die Heizung ist halt dementsprechend alt. Es sind auch Unterhalts- und Reparaturkosten, die uns sehr beschäftigen und je älter das Gebäude wird, umso teurer wird auch der Betrieb.
Mit was für Energieformen sind ihr denn alles konfrontiert? Ich habe schon Heizung gehört, was... Kommt alles auf?
Also ich mache da gerade weiter, ich bin gerade im Flow. Also bei uns ist es eine Ölheizung mit einem gigantischen Tank. Ich glaube, wahrscheinlich würde es mich sehr interessieren, wie dann die Anlage in so einer Eishalle aussieht. Wahrscheinlich ist sie ähnlich groß dimensioniert, einfach anders. Also man hat das Gefühl, man geht, wenn man bei uns im Keller geht und sich diese Anlagen anschaut, man hat das Gefühl, man ist in einem Schiffsbauch von einem Frachter oder ein Raumschiff. Also es sieht halt einfach nicht so modern aus bei uns. Eher eine alte Fracht, würde ich sagen. Und wir heizen mit Öl. Das war ja früher bei den Skifahrerinnen auch so quasi auf der Kappe drauf. Damals noch im Käseoptikanzug, den Hügel aber mit 120. Heizen mit Öl ist nicht mehr so modern. Ist auch wahnsinnig teuer und ja, wie gesagt, also auch Isolation ist für uns ein Thema. Ansonsten ist das eine Kombination aus Ölheizung mit Radiatoren und Lüftung. Weil natürlich auch da geht es ja in einer Schwimmhalle, da muss natürlich die Luftfeuchtigkeit wiederum gegeben sein, aber auch reguliert sein. Genau, das sind so, würde ich sagen, die Hauptkosten bei uns.
Du hast schon gesagt, ich nehme zu Wunder, wie es beim Bruno ist.
Genau, du hast es vorher verglichen mit einem Schiffsraum von einem grossen Dampfer. Also bei uns sieht es ähnlich aus im Eiszentrum, respektive im Technikbereich, wo die Kompressoren laufen, wo ja eben das Glykol via Ammoniak dann abgekühlt wird und durch ein Pumpensystem, man muss sich das vorstellen, eigentlich wie eine Bodenheizung, aber eben nicht geheizt, sondern gekühlt. Und dann die ganzen Böden von der Halle und auch von der Aussenanlage dann in dem Sinn so abgekühlt werden. Auf der einen Seite natürlich um das bestehende Eis, das man aufgebaut hat. die etwa 3 bis 4 cm sind, regelmässig zu kühlen. Weil die Eistemperatur ist entscheidend für einen Sportler. Einerseits für die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer, aber auch für uns Hockeyspieler, wo wir da die richtige Eistemperatur brauchen, um wirklich gut Hockey spielen können. Und ja, das sind wirklich Energiefresser. Da braucht man recht viel Strom. Und
darf ich fragen, mit was heizt ihr dann konkret? Oder mit was kühlt ihr konkret in
dem also das Fall? Also konkret ist das effektiv eine grosse Menge Strom aus dem EWL-Netz. Also das ist der bekannte Strommix.
Zum Glück sind die gerade daneben.
Ja, ganz genau, weit weg, ganz genau. Also von dem her ist eine rechte Strommenge, die hier verbraucht wird über die Kompressoren. Ergänzt wird das Ganze natürlich daneben durch die Feuchtigkeitsregulierung in den Hallen selber, wo eigentlich auch wichtig ist, dass die Eisoberfläche nicht zu weich, nicht zu hart ist. Da muss die Feuchtigkeit stimmen. Und Heizung, so viel als ich weiss, dort tut man auch im Bereich der Abwärme dort ein bisschen weit nutzen.
Nathalie, du hast es bereits schon ein bisschen angesprochen. Jetzt nimmt es mich aber gleich noch mal ein bisschen genauer Wunder. Hand aufs Herz, wie wichtig war das Thema Energie bei euch vor dem Jahr 2022?
Also bei uns seit Tag 1 allgegenwärtig. Weil dazu muss man einfach auch eins wissen, dass diese Anlage, so wie sie bei uns im Gebäude steht, ja nie erneuert worden ist. Oder die ist wirklich aus dem Jahr 68. Es gab irgendwann einmal einen neuen Brenner. Und als das Gebäude quasi aufgegeben worden ist, waren ja alle der Meinung, es wird abgerissen und das mit der Zwischennutzung, das kam erst einen Ticken später. Genauso wurde das Gebäude verlassen. Zum Beispiel ein wunderschönes Beispiel ist, wenn man ins Neubad kommt, dann gibt es eine Schwelle, die ist ca. 30 cm hoch. Dann hat das Wasser so schnell ausgelassen aus dem Pool, das ist ein irres Gewicht, dass sich das ganze Gebäude um 30 cm auf Schweizerdeutsch gelupft hat. Also Statiker ihnen gehen davon aus, dass irgendwie in 50 bis 100 Jahren würde quasi das Gebäude in sich zusammen kollabieren, weil das Gegengewicht macht das Vordach. Bei uns ist ja auch der Pool im ersten Stock, das wird man wahrscheinlich heute auch nicht mehr so machen, aber es ist doch solide gebaut. Und jetzt zurückzukommen auf die Heizung und vor allem die Leitungen, das sind für uns immer begleitende Probleme und das sind auch Kosten, wo wir immer schauen, dass wir zum richtigen Zeitpunkt Öl einkaufen und den Preis beobachten. Es gab ja immer wieder Situationen, wo wir wissen, okay, im November gibt es diesen einen Zeitpunkt, wo der kurz in einer Woche geht der Preis kurz runter und dann musst du zuschlagen. Das ist schon etwas, was uns beschäftigt. Und das Zweite ist natürlich, das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber für uns ist Strom natürlich auch ein großer Posten. Ganz genau.
Und Bruno, wie ist das bei euch?
Ja, ich muss vielleicht die Ausgangslage ein bisschen anders als im Neubad, im Gegensatz zum Neubad, wo ja eigentlich der Betrieb gerade eigentlich in-house hat und selber eigentlich mehr oder weniger verantwortlich ist, haben wir natürlich das regionale Eiszentrum als AG, als städtische AG, wo mehr oder weniger für den Betrieb zuständig ist. Ich meine, wir haben das Hallenbad, wir haben das Trainingszentrum Würzenbach, wir haben die beiden Baden, Tripschen und in Litau. Und es ist so, dass wir natürlich in dem Sinn Mieter sind und in dem Sinn ein bisschen zurückgelagert sind. Also wir müssen uns nicht gross um die Kosten kümmern, aber, und das ist auch wichtig, indirekt sind wir natürlich auch betroffen. Es wird nachher später, wenn es um Eiskosten geht. Und ich kann mir vorstellen, die Eiskosten sind immens, sie sind gewaltig. Und wenn dann natürlich das Eiszentrum tatsächlich aufgrund von der gestiegenen Energiepreise muss die Eispreise erhöhen, dann werden wir das direkt bei uns spüren. Und das werden unsere Mitglieder spüren. Also da müssen wir eigentlich sehr gut hinschauen. In der Vergangenheit war das nicht ein grosses Thema. Strom war da, Strom hat relativ konstante Preise gehabt. Wir haben ein gutes Einvernehmen natürlich mit dem Eiszentrum. Nicht, dass einer von heute auf morgen die Eispreise steigen, sondern wir haben dort vertraglich abgemacht, dass wir das pro Jahr dort ansetzen. Von dem her können wir jetzt noch ein bisschen vorausschauen. Aber wie bei jedem privaten Benutzer oder bei jedem gewerblichen Benutzer ist es so, dass am Tag X kommt und dann macht es Peng und dann sind die Stromkosten massiv höher.
Vom Bund gibt es bereits einen ersten Appell zum Sparen. Habt ihr den Appell wahrgenommen?
Ja, also wir haben klarerweise den Appell wahrgenommen und ich meine, ganz ehrlich, auch vor 2022 und vor 2021 und vor 2020 sollte doch allen auf diesem Planeten lebenden Personen bewusst sein, dass wir endliche Ressourcen haben und dass wir alle kollektiv dazu angehalten sind, Strom zu sparen, Energie zu sparen, unseren Verbrauch und generell unsere Alltäglichkeiten zu überdenken und anzupassen. Also das ist ja nicht neu, dass jetzt die Energiepreise steigen, ist natürlich hilfreich dabei, möchte ich mal sagen, weil es ist quasi zwangsläufig dazu führt, dass ich mir weniger leisten kann oder mag oder muss. Also je nachdem, wie das geartet ist. Als Betrieb ist es natürlich etwas, was uns, also auch, also gerade weil wir so eine, ich sag's jetzt mal laut, eine gewisse Dreckschleuder sind, also ein alter Karre, sind wir immer am Überlegen, was muss sein, was ist das Maximum, was ist das Minimum und können im Kleinen Anpassungen machen und wurden auch getätigt. Also wir haben mit der Stadt Luzern zum Beispiel eine Heizungsanpassung, ein Projekt angestrebt, was wir gemeinsam umgesetzt haben. Und das ist zum Glück jetzt im Oktober gestartet. Das ist vor allem eine Steuerung der Lüftung. Und mit dieser Steuerung der Lüftung können wir jetzt quasi, wir haben davor immer in den Keller müssen, Nutzende, die, wenn sie da waren und wir als Betrieb nicht oben waren, sind sie untergegangen in den Maschinenraum und haben halt ihre Heizung und Lüftung ein- und ausschalten müssen. Ich meine, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist halt einfach wirklich sehr oldschool. Und das müssen wir jetzt nicht machen. Und wir haben innerhalb von den paar Wochen, wo diese Anlage, die Steuerung in Betrieb ist, schon festgestellt, dass sich unser Verbrauch massiv geändert hat, und zwar im Positiven. Also es kommt genau zur richtigen Zeit. Es wäre eigentlich für letztes Jahr geplant gewesen, aber Lieferfristen, alles Mögliche haben dazu geführt, dass das erst jetzt der Fall ist, zum Glück. Ja, das heißt, wir sind jedes Jahr und immer aufs Neue gefragt, wo können wir kompensieren, also nicht nur anpassen, sondern kompensieren. Und das Neubad versucht dafür an anderen Ecken, wo es um Nachhaltigkeitsthemen geht, besser zu sein als andere. Oder auch irgendwie, wir wissen, wir müssen heizen, es ist Öl, CO2, nicht gut. Gar nicht gut, aber dafür kochen wir mittlerweile nur einmal in der Woche noch mit Fleisch am Mittag und dafür gibt es keine Plastikröhrchen mehr, also Trinkhalme. Und es gibt wirklich ins Detail bei uns, weil uns das einfach wichtig ist, dass wir auch ein Zeichen setzen wollen und bewusst sein.
Bruno, ist ein Sportverein und kein Kulturhaus. Sind so Fragebücher auf Aktualität?
Sind in die Aktualität hineingerückt. Auf der einen Seite haben wir natürlich nur begrenzte Möglichkeiten von der Einzelperson selber. Da sagen wir 10 Minuten duschen statt 20 Minuten duschen. Das ist so ein Thema, oder? Auf der anderen Seite wissen wir natürlich von unserem Partner, vom Regional Eiszentrum, dass sie natürlich schon immer im Fokus gewesen sind, von der Stadt her, bezüglich Grossverbraucher, Energie-Grossverbraucher. Und dort ist einiges gegangen, so wie das Nathalie vorher betont hat. Es ist schon immer im Fokus gewesen, Energie zu sparen. Insofern, dass man das eigentlich schon relativ früh angepackt hat. Man hat beispielsweise in der Eishalle und auch auf dem Aussenfeld vollkommen auf LED umgestellt, LED-Beleuchtung. Das braucht massiv weniger Strom. Das glaubt man gar nicht im Dauerbetrieb. Es wird sogar dort eigentlich reguliert, dass wenn je nach Veranstaltung sogar vom Licht her gedimmt wird. Also dort wird wirklich einiges unternommen. Man hat auf der anderen Seite auch die Eisproduktion, also bei den Eistemperaturen hat man eigentlich dort eine Standby-Funktion eingefügt, tatsächlich. Also wenn jetzt sagen wir, in der Nacht oder am einem Vormittag Eis nicht benutzt wird, kann man effektiv die Kompressoren auf eine niedrige Stufe laufen lassen. Das hilft auch schon, viel Energie sparen. Man hat im Bereich von der Lüftung und Heizung auch die Betriebszeiten angepasst, damit, dass, wenn eigentlich kein Betrieb da ist, Garderoben nicht mehr geheizt werden, dass man nicht zurückfahren kann. Also da hat man in den letzten Jahren, ich würde sagen 5-6 Jahre, schon einiges unternommen dafür. Und darum ist man eigentlich, also ich würde sagen, jetzt nicht fit, aber man hat schon einiges gemacht und da schaut man jetzt wirklich einfach weiter zu optimieren.
Gibt es einen Eisschutz? Gibt es da sowas? Eine Decke fürs Eis, dass das irgendwie weniger gekühlt werden muss?
Das gibt es in dem Sinn nicht. Also ich denke, du sprichst da vor allem die Gletscher an, oder? Wo man eigentlich auch Eis dort horten in der Sommerzeit. Das hat man eigentlich da noch nicht eingeführt, interessanterweise. Wäre vielleicht effektiv eine Decke-Möglichkeit, um das Weiss...
Das wie so eine Pooldeckel einfach, genau, oder?
Ja. Wäre eine gute Idee, müssen wir vielleicht mal jetzt vorstellen. Ja, wer weiß, da könnte schon etwas sein.
Habt ihr einen Notfallplan, falls es plötzlich eng wird?
Ja, es ist schon so, dass man das natürlich auch ein Stück weit im Auge behalten muss. Zuerst ist es so geheißen, ja, es könnte partielle Abschaltungen geben vom Netz, es könnte auch einfach stundenweise Abschaltungen geben. Von dem her gibt es hier beim Eiszentrum eigentlich mehr oder weniger zwei verschiedene Szenarien. Es gibt ein Kurzzeitszenario, wo bis zu 4 Stunden effektiv der Strom abgestellt würde. Da hat das Eiszentrum gute Möglichkeiten, effektiv das Eis so weit zu konservieren, dass man nachher, wenn der Strom wieder da ist, dass man wieder auffahren kann und die Temperatur wieder auf die richtige Höhe bringt. Anders wäre es, wenn ein länger dauernder Stromausfall würde passieren. Das wäre dann echt kritisch, weil dann nachher das Eis natürlich immer weicher wird und das Foto natürlich auch schmelzen und die dann wieder aufbauen. Ich weiss, dass früher noch, wo man Eis abgetaut hat, komplett abgetaut hat, dass er dann rechte Zeit dauert. Nachher der Aufbau von Eis ist sehr, sehr energieaufwendig, weil die Kompressoren müssen noch intensiver laufen. Also von dem her, ja, werden in diesem Betrieb dann wirklich für einen späteren Zeitpunkt in Frage gestellt.
Das wäre der Zeitpunkt von der Techie.
Genau. Das müssen wir vielleicht ein Stück weit noch ein bisschen zum Überbrücken, ja. Ein paar Stunden.
Könnt ihr euch vorstellen, ohne Energie den Betrieb weiterzuführen?
Hey, ja, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, wir müssen uns alle bewusst sein, dass das Leben, wie wir es leben, ohne Strom fast undenkbar ist. Also, was soll ich denn machen, wenn mein Handy nicht geladen ist? Katastrophal. Da muss ich dann wieder Mensch, ärgere dich nicht spielen oder so. Nein, ich meine, für uns ist es sowieso, also ein Beispiel ist jetzt, wir haben jetzt Betriebsferien, wir haben am 24. Dezember haben wir noch eine Party, die heißt Festen vor den Festen, super Name. Und dann gehen wir in die Betriebsferien, das ist 2 Wochen und dann haben wir die Neujahrsparty am 7. Januar und dann starten wir den Karre wieder oder am 10. Januar 2023 gehen wir wieder in Betrieb. Und jetzt haben wir diese neue Steuerung und jetzt haben wir natürlich in dieser Betriebsferienzeit, es ist zwar das Betriebsteam und der Betrieb eingestellt, aber wir haben ja immer noch Mietende, wir haben Nutzende, die arbeiten dort und die wollen natürlich auch nicht irgendwie in 3 wärmenden Schichten irgendwie in ihrem Platz zittern. Das heißt, das ist das eine. Das andere heißt aber auch in diesen Betriebspause, Gebäude sind sehr fragil, wenn es um Kälte geht. Das heißt, eine gewisse Grundwärme muss man einfach auch garantieren. Das heißt, wir werden das Gebäude auch in diesen 2 Wochen beheizen müssen, weil, genauso wie du das gesagt hast, Bruno, was passiert, wenn man zum Beispiel ganz abschaltet, das Gebäude 2 Wochen durchfriert? Es kostet so viel mehr Energie, das wieder hochzufahren. Das heißt, es rechnet sich nicht. Das heißt, gewisse Grundwärme müssen wir gewährleisten. Und das tut irgendwie weh, aber das muss einfach wie sein. Wie das aussieht, wenn der Betrieb komplett geschlossen ist, das haben wir jetzt on-off die letzten 3 Jahre eigentlich erlebt, zuletzt letzten Winter. Da ging es allerdings um andere Krisen, aber auch eine mit Maßnahme Betrieb zu. Genau.
Eigentlich ist es ja irgendwie jetzt 3 Jahre Krisenmodus. Wie geht es euch?
Also wir haben ja eigentlich den Modus schon umgestellt. Oder? Im Kopf ist mir eigentlich äußerst flexibel geworden. Man nimmt Herausforderungen an. Covid vorher, heute Energiekrise, was kommt morgen? Und von dem her ist man schon in diesem Modus angelangt. Also von dem her ein Dauerbetrieb. Klar ist das auf die Uhr ein bisschen ermüdend, würde ich sagen. Da kannst du sicher bestätigen, Nathalie. Es ist ermüdend, immer wieder neue Herausforderungen anzunehmen, neue Szenarien auszudenken, respektive Lösungen anzugehen. Und ja, es wird nicht einfacher. Also von dem her, ja, wir schauen, was man haushalten kann mit der eigenen Energie.
Schön gesagt. ja, also ich glaube, ich habe die letzte Frage noch gar nicht so richtig beantwortet. Ich gehe noch einmal zurück wegen dem Notfallplan. Schlussendlich, und da ziehe ich die Parallelen zu Covid, werden es die Kulturbetriebe sein, die es als erstes erwischt. Also so, dass irgendwie so kultursystemrelevant ist. Diese Diskussion wurde schon anfangs 2020 geführt. Ich weiß nicht, wie das bei euch war im Eiszentrum, aber bei uns ist es eine Realität. Und wir gehen schwer davon aus, dass sollte es zu Abschaltungen kommen, dass wir als erstes betroffen sind. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass es dann halt einfach auch vom Bund und von den Kantonen Lösungen für solche Schließungen gibt, wie es es auch davor gegeben hat. Und ansonsten kann man einfach nur sagen, wir sparen, wenn es quasi in einem kritischen Punkt kommt, dann müssen wir uns einfach wie auch dann konkret individuell überlegen, was passiert. Ein Generalmasterplan, ich glaube, das hat jetzt auch die Pandemie gezeigt, den gibt es nicht. Die Flexibilität ist da. Wir als dynamisches Kulturhaus sind immer schon gefragt gewesen, für die strubsten Probleme Lösungen zu finden, und zwar permanent, ob jetzt irgendwie auf einmal so eine 2,5 Meter hohe Blase auf dem Boden auf einmal sich auftut und platzt und darauf steht noch Personal aus dem Restaurant und glaubt, ein Erdbeben findet statt. Also es sind wie so, ich glaube, wenn wir etwas können, dann ist es mit Krisen umgehen, und ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, dass Krisen auch vorbeigehen und dass man sich einfach mit dem über Wasser hält, die Nasenlöcher über Wasser hält und findet irgendwie, okay, finden jetzt Lösungen, es dreht sich weiter, der Planet dreht sich weiter, und ja, irgendwann einmal gibt es auch wieder die Saison, wo wir nicht heizen müssen, aber ich glaube, wir müssen einfach wie immer konsequent mit der Situation umgehen. Es ist halt auch schwer planbar aktuell, oder?
Also beim Sport ist es ja auch ähnlich, dass man natürlich auch hier eine Thematik kennt, dass Sport in dem Sinne nicht systemrelevant ist, außer eben mit dort oben raus in den obersten Ligen spielen. Dort kommen ja auch Tausende von Zuschauern. Ich meine, dort ist auch anders natürlich Geld im Spiel, logisch. Wir sind ein Nachwuchsförderungsverein, wir legen unseren Fokus wirklich auf Juniorenförderung, haben auf der anderen Seite aber auch einen Aktivbetrieb. Und da ist es natürlich schwierig, eigentlich einen Notfallplan in dem Sinn aus dem Hauhut zu zaubern und da Massnahmen können aufzuzeigen. Was man sich kann vorstellen kann, wenn jetzt wirklich im Notfall das Eis nicht mehr gebraucht werden können, also da muss man eigentlich auch einen Plan haben, dann würde man auch möglicherweise ausweichen auf Turnhallen, würde dort möglicherweise Trainings durchführen oder Outdoor, sogenannte Off-Ice-Trainings, wie das so schön auf Neudeutsch heisst. Und was auch eine Alternative könnte sein, und da haben wir auch Kontakt entsprechend auf Synthetik-Eis auszuweichen. Also wir haben in der Mall of Switzerland beispielsweise eine relativ grosse Anlage, Synthetik-Eis, die keinen Strom braucht, außer am Abend, wenn man dann muss mit Licht nachhelfen muss. Aber können wir entsprechende Betriebe, und allenfalls könnte man so auf eine Synthetik-Eis ausweichen.
Entschuldigung, das habe ich noch nie gehört. Was ist das, Synthetik-Eis? Tell me more.
Ja, ist nicht ganz neuartige Finde, aber es funktioniert recht gut. Also selbst in Saudi-Arabien wird auf Synthetik-Eis Hockey gespielt und Schlittschuhe gelaufen. Es sind effektiv Wachsplatten, also Kunstharz Wachsplatten, wo man mit normalen Schlittschuhen drauf kann umfahren. Ein grosses Problem ist halt einfach, deine Kufen sind immer gerade abgeschliffen. Nach jedem Schlittschuhlaufen, nach einer Stunde, müssen die Kufen wieder neu geschliffen werden.
Eine Art von Energieverbrauch. Aber wäre das jetzt nicht eine Alternative für euch? Entschuldigung, wenn ich die Frage stelle, aber das würde mich jetzt eigentlich wirklich interessieren. Und Synthetik-Eis, ist das nicht die Zukunft für die Eishalle schlechthin? Komplett autonom von Strom?
Jein, also auf der einen Seite finde ich es eine gute Alternative, aber auf der anderen Seite ist eigentlich das extrem energieaufwendig für einen Spieler, auf so ein Synthetik-Eis überhaupt einen Hockey-Match spielen.
Unglaublich. Es nicht so.
Ja, ganz genau. So, die Gleitfähigkeit vom Schlittschuh, die ist natürlich bei weitem nicht gegeben. Und das andere ist der Böck, der eigentlich auch so ein schönes Setti eigentlich schleifen auf dem Eis, was dann aber nicht auf dem Synthetik-Eis nicht gleich ist.
Wir nähern uns langsam einem Ende von diesem Podcast. Wir haben viel über Energie geredet, über Energieverlust. Gleichzeitig gibt es ja das Wort Synergie. Wir haben heute auch eine Synergie geschaffen zwischen euch und soziale Energie. Bruno, wenn jetzt die Eishalle geschlossen werden würde, könntet ihr euch vorstellen, zum Beispiel im Neubad zu trainieren oder zumindest ein Trockentraining im Pool zu machen?
coole Idee.
Ihr seid herzlich willkommen. Ja.
Ja. Also wenn ja, wir dort etwas machen mit der Stocktechnik, dort ein bisschen Training machen, warum nicht?
Ich fände das sensationell. Okay. Ich mache ein paar Scheiben zum Einschlagen.
Ah, okay. Also, ja, richtig. Also so ein paar Slapshots und danach könnte man eigentlich gerade die ganze Scheibe sanieren.
Dort. Ja, genau. Die müssen dann ersetzt werden und die sind dann isoliert. Passt. Und dann können wir, das ist doch eine perfekte Synergie.
Nathalie, Bruno, schön, dass ihr euch Zeit genommen für das Gespräch.
Danke auch für das schöne Gespräch und fürs Connecten, fürs Netzwerken.
Gern geschehen, danke auch von meiner Seite.
So, Pascal, wir haben jetzt einen Spaziergang hinter uns. Wir sind von der Eishalle vom Eiszentrum hier ins Parterre gelaufen. Wir haben jetzt ein Bier neben uns, das Mikrofon in der Hand. Hast du während dem Spaziergang ein bisschen reflektieren über das Gespräch?
Ja, also ich habe es sehr interessant gefunden, die beiden Welten so nebeneinander zu hören. Ja, dass sie ja eigentlich mit der gleichen oder sehr ähnlichen Problematik begegnet. Das ist natürlich ja, spannend. Und ich habe gefunden, sie haben sehr ehrliche Auskunft gegeben. Und sehr offen darüber geredet, dass sie eben zum Beispiel, dass sie bei der Eishalle sich mit der Energiefrage bis jetzt noch nicht auseinandergesetzt haben. Das ist, es gibt auch Gründe für das, aber ich habe gefunden, es ist sehr ehrlich.
Allgemein ein sehr offener und ehrlicher Austausch gewesen, hatte ich das Gefühl gehabt. Auch eine gewisse Sympathie, die rum war, weil Nathalie dann auch gesagt hat, nachher, sie geht mal ein Eishockey-Training machen, überlegt sich auch, wo Eishockey spielen.
Ja, absolut. Und also, ich glaube, man hat sich auch gut verstanden. Also er hat ja, glaube ich, auch eine gewisse Beziehung in die Musik und sie eben hat auch früher Sport gemacht. Also es ist noch lustig, dass man sich da plötzlich wieder auf Ebene kennenlernt.
Kultur und Sport ist auch nicht so weit voneinander entfernt. Genau. Jawohl, das ist eine Grundsatzfrage, die wir in einem Podcast schon behandelt haben. Ist Kultur Sport oder nicht? Das müssen wir nicht mehr heute Abend entscheiden. Ja, Pascal, danke vielmals an dich, dass du da eingesprungen bist und heute diese vertreten hast. Nimmst du etwas mit noch für deinen Artikel? Oder nach dieser Recherche, der Artikel ist ja schon geschrieben, aber sind ein paar neue Inputs gekommen bei dir?
Ja, also ich finde, das, was ich eingangs gesagt habe, die gewisse Gelassenheit, die die Leute eben auch in den Interviews gezeigt haben, muss ja sehen, die Interviews sind jetzt auch schon wieder einen Monat her, die hat man jetzt auch heute ein bisschen gespürt. Also man merkt fast ein bisschen die Krisenerfahrenheit von diesen Leuten. Dass
Krisenresilienz.
Ja, genau. Also man weiss irgendwie, man hat sich darauf eingestellt, dass man spontan muss Pläne ändern muss, dass man irgendwie etwas muss parat haben, falls es nicht so läuft oder nicht so kommt, wie man das Gefühl hat. Und das macht auf eine Art auch ein bisschen Mut, dass sie es so mit Humor, mit einem gewissen Galgenhumor können nehmen. Ich finde, finde ich noch schön zu sehen, dass es ihnen nicht völlig ablöscht.
Ja, und dass man gleich noch dem Ganzen mit einem gewissen Humor entgegentreten
kann. Genau.
Ja, das war es von der 10. Episode vom 41 Podcast. Die 11. Episode wird die letzte Episode sein und die wird aller Voraussicht nach nächsten Monat veröffentlicht werden. Und was es in der geht, behalten wir aber noch für uns. Stay tuned. Der 041 Podcast.
Der Podcast vom 041 Kulturmagazin.
Der 041 Podcast wird unterstützt von der Albert Köchlin Stiftung, der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz und dem Fugenfonds.
Und die Musik, die kommt von Elisha Heller.